Vielleicht kennt jemand das ja aus eigener Erfahrung. Da ist man mitten im schönsten Fest. Die Feier ist in vollem Gang. Die Stimmung bei den Gästen ist gut. Und auf einmal gibt es eine Panne. Der Partyservice kommt nicht mit dem Essen. Die Musik fällt plötzlich aus. Ein Mitwirkender, der dem Fest eine besondere Note verleihen sollte, erscheint irgendwie nicht, was auch immer. Das Fest droht zu kippen. Die Stimmung droht zu kippen. In so einer Situation ist guter Rat teuer. Was tun, bevor alle es merken? So etwas steht im Hintergrund des Bibeltextes, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen. Das Fest ist in vollem Gange, alle sind guter Dinge und auf einmal gibt es ein Problem mit der Küche. Johannes Evangelium Kapitel 2 von Vers 1 an. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus mit seinen Jüngern war dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was geht es dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte: Tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen 6 Wasserkrüge aus Ton, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen: Jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war, und er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und er sagte zu ihm: Jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch. Und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, dann folgt der schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Eine schwierige Situation für die Hochzeitsfeier, von der hier erzählt wird. Dem Küchenverantwortlichen wurde vermutlich ganz anders zumute, als er plötzlich erfuhr aus dem Keller: Der Wein ist aufgebraucht. Was jetzt? Doch bevor wir uns eingehender damit beschäftigen, machen wir uns zunächst einmal bewusst, mit was für einer Begebenheit wir es hier zu tun haben. Über diesen Text wird ja nicht oft gepredigt und ich habe es auch längere Zeit vor mir hergeschoben. Der löst ja auch irgendwie gemischte Gefühle aus. Auf der einen Seite ist eine Hochzeit eines der schönsten Feste, das es gibt. Ein Fest der Freude und ein Geschenk des menschlichen Glücks. Denn letztlich hat Gott selber sich diese Verbindung zwischen Mann und Frau als Gabe ausgedacht. Das kann man feiern. Auf der anderen Seite leben wir heute in einer Zeit, in der beinahe pausenlos irgendwo irgendwas gefeiert wird. Bis zum Umfallen. Gut, jetzt im Moment gerade in der akuten Phase durch Corona verhindert, aber grundsätzlich ist unsere Zeit davon geprägt. Und wie viele Partys wurden letztes Jahr von Unverbesserlichen trotzdem abgehalten, obwohl es untersagt war und der gesunde Menschenverstand einem davon abgeraten hat. In Corona-freien Zeiten jedenfalls war es oft so, eine Fete jagte die andere, Wochenende für Wochenende. Und weil Leute manchmal schon so übersättigt waren vom Feiern, wurde mit Alkohol und manchmal sogar mit Drogen nachgeholfen, um die Stimmung irgendwie noch zu heben, weil es ja sonst nichts mehr gab, mit dem man die Stimmung heben konnte. Irgendwann ist es allerdings nicht mehr lustig, wenn dann der Alkoholkonsum oder gar der Drogenkonsum zum Problem wird. Nun haben wir es hier mit einer Begebenheit zu tun, wo uns geschildert wird, wie Jesus Wasser zu Wein macht. Und zwar in einer beachtlichen Menge. Die genannte Zahl von 600 Litern kann man sich ja mal so auf den eigenen Vorratskeller bezogen vorstellen, entspricht einer Menge von rund 800 bis 850 Flaschen Wein. Kriegst du die überhaupt zu Hause unter in deinem Vorratskeller? Das reicht schon für eine stattliche Hochzeitsgesellschaft. Das Einzige, was diese Menge vielleicht noch in einem moralisch etwas erträglicheren Licht erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass eine Hochzeitsfeier im alten Israel damals tagelang ging. Eine Woche lang, überhaupt kein Problem. Aber dennoch, 600 Liter Wein und das vielleicht schon zur Halbzeit der Feier. Es gibt Christen, die finden diese Begebenheit außerordentlich peinlich. Ausgerechnet Jesus verhilft der Hochzeitsgesellschaft zum Nachschub beim stimmungsvollen Getränk. Hätte er sie nicht lieber zur Buße und zur Umkehr rufen sollen? Müssen wir unsere Vorstellung von Jesus vielleicht einer Änderung unterziehen? Es wäre hilfreich, wenn wir mögliche Bedenken zunächst mal außen vor lassen, um uns den Zugang zu der Botschaft dieser Geschichte nicht zu schnell zu verbauen. Jesus ist zu einer Hochzeit eingeladen, zu einem Fest der Lebensfreude, der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Ja, aber sofort kommt ein Gedanke, ist Jesus denn nicht vornehmlich dazu gekommen, Menschen ihren Sündenzustand bewusst zu machen und sie wegzubringen von der Sünde, von zerstörerischen, von selbstzerstörerischen Wegen? Richtet sich denn sein Auftrag nicht an Mühselige und Beladene, an Ausgestoßene und Gescheiterte, die auch schon damals mit dem Alkohol Probleme hatten? Ist es nicht Verschwendung wertvoller Zeit zur Evangelisation, hier bei so einer Hochzeitsfeier herumzusitzen und zu feiern? Mit wie vielen Leuten könnte man in der Zwischenzeit geredet haben über das Evangelium? Vielleicht fordert uns diese Begebenheit in Kana doch heraus, über unsere Wahrnehmung von Jesus nachzudenken. Wir lesen jedenfalls in diesem Abschnitt hier überhaupt nichts davon, dass Jesus die Hochzeitsgesellschaft zur Ordnung ruft, ihnen angesichts des Feierns und des Fröhlichseins, ihres Lachens und Ausgelassenseins ernsthaft ins Gewissen redet, so nach dem Motto, das gehört sich aber nicht für Menschen des Volkes Gottes. Ihr solltet lieber in euch gehen. Das ist kein angemessenes Verhalten, was ihr hier an den Tag legt für Fromme, für Christen. Nein, Jesus wird wohl kaum schweigend und mit ernster Miene unter den Feiernden gesessen haben und den saftigen Hammelbraten zurückgewiesen haben, vielleicht nur mal ganz asketisch an ein paar Kräuterchen genippt und ein Stückchen vom Fladenbrot genommen haben und bestenfalls mal mit ganz spitzen Lippen am Weinglas auch nur genippt haben. Jesus ist vermutlich mittendrin beim Feiern. Und am Ende sagt Johannes auch noch zur Abrundung dieser Schilderung, trotz mancher Bedenken, die manche haben könnten, Jesus beginnt seine öffentliche Wirksamkeit in dieser Welt damit, dass er Wasser in Wein verwandelt, wie eine Überschrift über sein Wirken. Er verwandelt Wasser in Wein. Johannes schreibt im letzten gelesenen Vers, so vollbrachte Jesus sein erstes Zeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Und das Ganze hat noch mit Wein zu tun. Jesus wurde eingeladen, weil es den Gastgebern offenbar wichtig war, ihn bei ihrem Fest dabei zu haben. Also geht uns vermutlich ja ähnlich. Im Regelfall lädt man ja nicht jemand ein, den man nicht haben will. Gut, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt solche Verwandten wie Tante Ottilie und Onkel Wohlgemut, die keiner mag, die immer nur für miese Stimmung sorgen, die immer nur mit erhobenem Zeigefinger da sitzen. Aber man muss sie einladen, weil sonst gibt es mit der weitläufigeren Bespoke irgendwelche Probleme zu irgendeinem anderen Tag, die einem dann aufs Brot geschmiert werden. Also, man lädt Tante Ottilie und Onkel Wohlgemut auch mit ein, aber irgendwo eine Ecke, wo sie die Leute nicht so stören können. In der Regel lädt man die Leute ein, die man dabei haben möchte. Dass Jesus dabei war mit seinen Jüngern, das war den Gastgebern offensichtlich wichtig. Und Jesus tritt hier bei dieser Hochzeitsfeier auch nicht auf als Spielverderber, als ach so frommer, dem so ein geweltliches Getue doch ein Dorn im Auge ist. Bei der Vorbereitung erinnerte ich mich an eine Situation, ich glaube, ich war im Teenie-Alter, als ich jemanden nach einer frommen Veranstaltung sagen hörte, Christen steht es nicht an zu lachen. Unsere Erlösung, für die Jesus sein Leben geopfert hat, sei eine so heilige und ernste Sache, dass sich so etwas Oberflächliches wie Lachen, womöglich noch über einen Witz, für einen Christen einfach nicht gehöre. Als Teenie sowieso, ich dachte, ich traue meinen Ohren nicht, als ich das hörte. Ich war platt. Offenbar hatte diese Person die Tatsache schon aus der Bibel gestrichen, zumindest aus seiner Bibel, dass Jesus in Kana bei einer Hochzeitsfeier dabei war. Und offenbar hatte diese Person leider wohl auch selber im eigenen Leben noch niemals erfahren, was es auslöst, wenn Jesus wirklich im Leben von Menschen ankommt und sie ihn so erfahren, dass er sie frei macht, dass er sie heil macht und was das im Leben bedeutet. Im Lukas-Evangelium lesen wir, wie Jesus in das Leben eines damals ziemlich verrufenen Burschen trat. Sein Name war Levi. Er war Zoll- und Steuereintreiber und das war damals in der Regel gleichbedeutend mit Leute betrügen und ausbeuten. Diesen Levi ruft Jesus zur Umkehr. Er ruft ihn in seine Nachfolge. Komm, folge mir nach. Und dabei erfährt dieser Betrüger Vergebung. Jesus macht ihn frei von den schlimmen Dingen, mit denen er sein Leben und auch seine Beziehung zu seiner ganzen Umwelt vor die Wand gefahren hatte. Das Geld, an das er gefesselt war, das ihn band. Jesus macht ihn frei und von Jesus erfüllt, gewinnt Levi eine ganz neue Selbstachtung. Er ist nicht mehr das arme Opfer von irgendwelchen Mächten, die nach seinem Leben greifen. Er ist nicht mehr der, auf den die anderen verächtlich herabgucken, auch wenn sie ihm zwangsweise den Obolus entrichten müssen. Levi gewinnt eine ganz neue Selbstachtung. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Gott hat mich rausgeholt aus diesem Schlamassel, für den ich mich morgens nicht mal mehr selber im eigenen Spiegel angucken wollte. Er muss nicht mehr dem Geld hinterherjagen. Er muss nicht der abgefeimte Betrüger bleiben. Er kann ein neues, sauberes Leben beginnen, weil Jesus ihm dazu den Weg gebahnt hat. Und das Ergebnis davon, dass Jesus in das Leben dieses Menschen hineinkommt, wir lesen, später gab Levi für Jesus ein großes Festessen in seinem Haus. Und daran nahmen viele seiner bisherigen Kollegen und andere Bekannte teil. Als Jesus in das Leben von Levi kommt, da steigt ein großes Fest der Freude. Und bei diesem Festmahl, für das Jesus ja überhaupt erst die Voraussetzung geschaffen hatte, da wird er selber keineswegs mit essigsaurer Miene dabei gesessen haben. Und auch von einem anderen Kollegen von Levi erfahren wir später bei Lukas, Zachäus nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Nein, ungewöhnlich ist das nicht, dass Menschen sich freuen und anfangen zu feiern, wenn Jesus in ihr Leben tritt. Und darum ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass Jesus sich einladen lässt, bei einer Hochzeit dabei zu sein. Und zwar nicht in der Rolle des Herrn Pastor, der immer nur dann für die frommen Worte zuständig ist, sondern als Mitfeiernder. Als einer, der sich mit dem Glück der beiden Menschen von Herzen mitfreut. Jesus ist eingeladen zu einer Hochzeit. Er beginnt seine Wirksamkeit in dieser Welt mit einem Fest. Er ist dabei, als die beiden sich das Ja-Wort bestätigen und anfangen, fröhlich zu feiern mit ihren Gästen. Jesus ist eingeladen. Die Türen sind ihm ganz weit geöffnet. Er soll dabei sein. Nicht nur irgendwo am Rand wie Tante Ottilie und Onkel Wohlgemut, sondern mittendrin dabei. Eine bemerkenswerte Begegnung, die Johannes hier in seinem zweiten Kapitel schildert. Denn da drängt sich doch eine Erinnerung auf an das erste Kapitel. Weit weg ist es ja nicht im Johannesevangelium. Hieß es da nicht in Kapitel 1, Er kam in sein Eigentum, in seine Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Sie setzten ihm den Stuhl vor die Tür, da in der Ecke, bei Tante Ottilie und Onkel Wohlgemut. Nein, dich, Gott, wollen wir nicht dabei haben. Wir leben unser Leben ohne dich. Wir regeln unsere Angelegenheiten ohne dich. Wir feiern unsere Feste ohne dich, bis zur Besinnungslosigkeit, damit wir uns nicht besinnen müssen und nachdenken müssen, wie ärmlich und erbärmlich unser Leben ist ohne den, der es geschaffen hat zum Leben und zur Freude. Von dem als Schöpfer das Leben und die Freude überhaupt herkommen. Da wird ein Fest doch erst zum Fest, wenn der dabei ist, der der Ursprung der Freude ist. Da wird Leben doch erst zum Leben, wenn der dabei ist, der die Quelle des Lebens ist. Sind unsere Türen weit auf für Jesus? Diese beiden, die damals Hochzeit feierten, haben sich das Beste gegönnt für ihre Feier, was überhaupt möglich war. Jesus mittendrin dabei. Und mit Sicherheit haben sie nicht erst daran gedacht, sich jemand zu organisieren, der ein paar Zaubertricks kannte, wenn eine Panne passieren sollte mit dem Weinvorrat. Denn zu dem Zeitpunkt, wo sie Jesus eingeladen haben, war das ja überhaupt noch gar nicht bekannt, dass es eine Weinpanne geben würde. Sie haben Jesus eingeladen, nicht als Zauberer für ihre Verlegenheiten, sondern weil sie ihn dabei haben wollten und seine Jünger. Jesus war eingeladen, er war hoch willkommen. Die Türen stehen ihm bei dieser Hochzeit ganz weit auf. Schön, dass du da bist. Die Türen stehen ihm weit auf. Auch in unserem Leben? Hat Jesus Zutritt zu unserer Wohnung, zu unseren Beziehungen, zu unseren Mahlzeiten, zu unserer Freizeitgestaltung, zu unseren Ausflügen, zu unseren Festen? Meine Frau und ich waren vor Jahren zusammen im Libanon. Bei der Gelegenheit lud uns mein Freund, Jugendpastor im dortigen Gemeindejugendwerk, zu einem Besuch der Jaita-Grotten ein. Jaita ist ein absolut faszinierendes Tropfsteinhöhlensystem in der Nähe von Beirut. Mit der Höhlenbeleuchtung, sehr künstlerisch angelegt und der Musikuntermalung, war dieser Besuch ein beeindruckendes Fest für die Sinne. In dieser Höhle finden auch regelmäßig klassische Musikkonzerte statt. Begeisternd. Und als wir ganz begeistert wieder herauskamen nach dem Besuch, sagte mein Freund ganz nüchtern, und das hat mein Vater alles gemacht. Ich stand einen Augenblick da, hat er die ganzen Elektroleitungen verlegt, hat er die ganzen Lichter installiert, hat er das alles da, die Musik da gemacht, und ich war im ersten Augenblick konsterniert, und das hat mein Vater alles gemacht. Ich dachte, der will mich auf den Arm nehmen. Und dann begriff ich plötzlich, was er meinte. Mein Vater war nicht sein irdischer Vater, sondern der himmlische Vater, Gott. Er hat diese faszinierende Schönheit entstehen lassen, einfach zur Freude, zur Begeisterung für Menschen, für seine Geschöpfe. Es hat ja ein paar Jahrtausende gedauert, bis dann irgendein Geschöpf mal diese Höhle entdeckt hat und sie dann erschlossen wurde, dass man das heute sehen kann. Das passierte im Verborgenen. Gott hat investiert, Gott hat eine Schönheit da hinein verschwendet, die gar nicht auf den ersten Blick zu erkennen war. Aber Gott hat sich das ausgedacht, zur Freude für seine Menschen. Es ist die größte Verdrehung des Teufels, die er irgendwie in das Hirn von Menschen hereingebracht hat, angefangen von Adam und Eva, dass Gott im Grunde ein ganz großer Spielverderber ist. Und dass christliche Freude etwas Fades, etwas Vergeistigtes, Vergeistlichtes sein muss, das immer ein bisschen an Sack und Asche erinnert. Und dass er uns kaum etwas gönnt. Auf jeden Fall, dass Gott uns niemals ausgelassene Freude gönnt. Die größte Verdrehung, die der Teufel irgendwie in das Hirn von uns Menschen reingekriegt hat. Die Leute, die Jesus damals zur Hochzeit eingeladen hatten, die hatten ganz sicher auch nicht bis ins Letzte begriffen, was ihnen da widerfuhr. Aber sie erlebten, es ist ein Fest, wenn Gott mitten unter uns tritt. Wenn ihm Türen und Herzen weit geöffnet werden, wenn der bei uns ist, der Sünden aus dem Weg schafft und der uns alle Morgen neu seine Gnade schenkt, der seine Sonne aufgehen lässt über uns. Es ist ein Fest, wenn der unter uns ist, der unsere Vergangenheit bereinigt, der unsere verkorksten Beziehungen heilt, wenn wir sie denn heilen lassen, damit wir uns endlich wieder miteinander freuen können. Es ist ein Fest, wenn Jesus unter uns ist. Es ist ein Fest, wenn wir anfangen zu ahnen, wenn Jesus von uns Besitz ergreift, dann nicht, um uns zu erdrücken, um die Freude zu ersticken, sondern damit wir für Zeit und Ewigkeit das Leben gewinnen. Ein Leben ohne Kleinlichkeit, ohne engherziges Nachrechnen, ohne gesetzlich fromme Verkrampftheit, sondern das Leben, das in die Freiheit der Kinder Gottes hineinführt. Es ist ein Fest, wenn der bei uns ist, der unseren Blick auf die Freude und die Liebe des Vaters lenkt. Wir haben heute Morgen noch gar nicht alle Aspekte dieser Begebenheit betrachten können. Darum geht es nächsten Sonntag weiter mit dem Wein. Es sind ja 600 Liter gewesen, das reicht noch für ein paar Sonntage. Zum Abschluss, ein Lehrer nimmt im Religionsunterricht die Geschichte von der Hochzeit in Kana durch. Er erklärt den Kindern in der Klasse, wie damals eine Hochzeit gefeiert wurde, wie sich die Familie durch eine Woche Festlichkeiten mit vielen Gästen, manchmal hochverschuldeten, aber wie sie alle ihre Ehre da reinsetzten, die Gäste gut und reichlich zu bewirten. Der Lehrer macht deutlich, welche Katastrophe es bedeutete, dass der Wein ausging. Und wie verwunderlich es war, dass Jesus, der als Gast eingeladen war, Wasser in den besten Wein verwandelte. Und um aus den Kindern das etwas Anstößige darin herauszulocken, fragt er in die Klasse hinein: Was glaubt ihr, was haben wohl die Leute damals gedacht, als Jesus so viel Wasser in Wein verwandelt hat? Kurze Stille. Ein Junge meldet sich und sagt: Die Leute haben sicher gedacht, den laden wir auch mal ein. Und treffender kann man den Sinn dieser Begebenheit überhaupt gar nicht zusammenfassen. Die Frage, die bleibt: Stehen unsere Türen für Jesus offen? Amen.